Boys, the Big Valboski here, and you're listening to Rats.
Hey everybody, this is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Rats.
Rats 735, Final Gold Down. Hallo und herzlich willkommen zu Reds Folge 735. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr auch wieder dabei seid. Wir haben ja die letzte Episode mit einem kleinen Cliffhanger beendet, denn da haben wir gesagt, dass der Nico und auch ich, dass wir jetzt quasi ausgesorgt haben. Wir haben uns unser eigenes Gewicht in Gold aufwiegen lassen, wie es dazu kam, warum wir trotzdem diesen Podcast weitermachen und vieles mehr hört ihr heute, denn auch er ist mir wieder zugeschaltet. Das ist niemand Geringeres als der Nico. Hallo, Nico! Boah, das hört sich an wie eine goldene Dose.
Nicht ganz. Hallo, Dennis. Hallo, herzliches Reds-Universum. Es ist mal wieder so weit. Und ich musste mir jetzt aber wirklich auch mal wieder eine Dose Krombacher hier aufmachen. Oh. Ja. Nachdem ich letzte Woche, was war das, eine Fritz-Cola getrunken habe davor, da hatten wir nichts mehr. Ne? Also ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt überhaupt hier in dieser Sendung, da könnt ihr mal nachgucken, ja, könnt ihr mal nachhören, ja, wann ich hier zuletzt eine Dose Krombacher getrunken habe. Ich kann mich nicht dran erinnern, ja, deswegen nehme ich erstmal einen Schluck.
Ich will mich gar nicht dran erinnern, aber ich gönne dir natürlich diesen kalt. Ist es richtig, auf welcher Temperatur trinkst du deinen Krombacher am liebsten?
Oh, das ist ja minus 2 Grad.
Das ist es nämlich, ne? Das, Reinhold versteht das ja immer nicht. Werden wir gleich noch erzählen. Wir waren ja auch auf einer gemeinsamen Hochzeit. Es war natürlich nicht Reinholds Hochzeit, aber Reinhold war auch mit dabei. Und habe ich Reinhold gesagt, weil Reinhold hatte die Aufgabe, ein bisschen Wegbier mitzubringen, ne? Und oben bei Reinhold sind ja auch, boah, also man kann die Außentemperatur mal 2 plus Pi nehmen und dann kommt man ungefähr auf Reinholds Innenraumtemperatur zwischen Mai und September. Sonst im Winter könnt ihr einfach durch 2 und minus 20 rechnen. Also im Winter ist es da richtig schön kalt und im Sommer ist es da richtig schön heiß.
So wie man es mag.
So wie man es mag. Ja. Und habe ich ihm gesagt, pass auf, mach das Bier richtig schön eiskalt oder du bleib eiskalt Bier. Ich sag, du Idiot, ich sag, in dem Moment, wo du es doch bei dir aus dem Kühlschrank rausnimmst, hat's ja schon mal direkt 5 Grad mehr. Ich sag, bist du Dussel dann aus der Wohnung raus, bist durchs Treppenhaus raus, sind 10 Grad mehr.
Ja,
ich
sag, noch was vergessen, musst nochmal ja, hoch noch mal und hoch, so noch mal runter.
Ich sag, bis du dann mit dem Bier am Bahnhof bist, bis der Zug losgefahren ist, ich sag, da kann ich auch direkt das Bier jetzt hier in die Sonne stellen. Hat er, glaube ich, auch ganz gut verstanden. Das Bier kam auch dann kalt im Zug an, werden wir gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Aber Nico, bevor wir es wieder vergessen, was ist jetzt mit dem Gold. Haben wir das Gold schon?
Das Gold haben wir noch nicht. Das Gold steht uns aber zu. Denn das Gold, welches, naja, noch Stefan Otterpohl gehört, wird bald uns gehören. Es sind Wettschulden, die er einzulösen hat. Der gute Stefan Otterpohl, vor 2 Wochen waren wir, glaube ich, bei ihm zu Hause. Und ja, da kam zu einer Situation. Er hatte am nächsten Tag eine Verabredung. Unser guter Stefan. Und wer den Stefan kennt, der weiß, der trinkt auch gerne am Wochenende mal. Gerade am Freitag. Und
am Freitag ist der Durst ja auch am größten, muss man ja sagen.
Das ist richtig, nach einer anstrengenden Woche, ne? Und dann ist meistens der Samstag und auch die dazugehörigen Verabredungen sind immer so ein bisschen in der Schwebe. Wir haben gesagt, sag lieber vorher ab. Melde dich vorher bei der Person, mit der du dich treffen willst.
Dann kann man immer noch planen, ne? Dann kann man sagen, Mensch, jetzt kannst du nichts für, dass der Durchfall da ist, ne? Oder was auch immer. Aber dann kann man damit planen.
Da kannst du mit planen. Und Stefan Otterpohl, der war ja nahezu, es war jugendlicher Leichtsinn. Er sagte natürlich, ich muss mich ja nicht melden, ich werde morgen frisch sein wie eh und je und werde meine Verabredung wahrnehmen. Er wollte nämlich zum Baseball gehen mit einem alten Kollegen und das wollten wir nicht so ganz glauben, um das Ganze dann irgendwie so ein bisschen spannender zu machen, hat Stefan selbst von sich aus gesagt, ja, pass mal auf Jungs, wenn ich das morgen nicht packe, dann bekommt ihr von mir Gold.
So. Jeweils Gold, denn unser Stefan, der ist natürlich ein Fuchs, wie er ist, ne? Der denkt früher.
Ist ein Goldgräber.
Denkt früher schon an später und ist auch öfters mal, wenn mal langes Wochenende war, also irgendwie ein Feiertag oder sowas, da ist er losgezogen, ne? Da hat er hier so ein Sieb, hat er dabei gehabt und so einen Hut hat er aufgehabt gegen die Sonne und da ist er da hier in Burgfelde, ist er auch mal an die kleinen Tümpel, an die kleinen Flüsse auch gegangen und hat geschürft und geschürft und geschürft. Da hat er nichts gefunden, aber 2 Gramm Zahngold ist es, glaube ich, tatsächlich, was er uns dann als Wetteinsatz offeriert hat, ne, so schön eingeschweißt, sieht so aus wie so eine Mikro-Mini-SD-Karte, wo man die Verpackung nie aufkriegt, ihr kennt das vielleicht, ne? Wo ihr keine Chance habt, selbst mit einer Schere, keine Chance habt, dieses Ding aufzukriegen. Da hat er gesagt, pass auf, jeder von euch kriegt 1 Gramm Gold, wenn ich da nicht auftauche. Und wir gesagt, boah, generöses Angebot, klar. Schick uns einfach bis 14:59 ein Selfie von dir da beim beim Baseball mit dem, wie heißt er, Adam? Mit dem Adam?
Adam, genau.
Und dann schrieb er uns auch schon morgens um 21:45, schickte er uns schon Nachrichten und ich denke so, ah, schade. Ich hatte kurz, nachts hatte ich schon davon geträumt, wie ich so wie Dagobert Duck in meinem 1 Gramm Gold so bade und so schwimme und wie ich dann mit meinem Goldbarren eingekuschelt einschlafe und dann schreibt Opa morgens um 21:45 eine Nachricht, dann sehe ich so, fuck, der ist wach. Der wird ja auf jeden Fall jetzt zu diesem Baseballspiel gehen. Und dann, war ich aber auch auf Arbeit, hatte den Arsch voll zu tun und 2 Verkostungen gemacht und so weiter. Und dann das nächste, wo ich dran nicht mich erinnere, ist irgendwie 18 Uhr noch was. Und du schreibst mir auf einmal, hast du eigentlich noch was vom Opa gehört? Und in dem Moment ist mir wieder siedend heiß eingefallen. Ich denke, nein. Habe ich direkt den Stift fallen lassen, das Glas fallen lassen, bin nach Hause gegangen. Weil in dem Moment wusste ich ja, ich bin Goldinhaber. Und der Stefan hat es dann auch noch mal schriftlich gemacht. Der hat mich dann in unsere Gruppe geschrieben. Ich zitiere: Aber jetzt mal im Ernst. Ich werde meinen Wetteinsatz einlösen, ich habe die Wette verloren und ich werde mich an das Abkommen halten. Ich könnte mir vorstellen, dass wir nächsten Monat, also das wäre jetzt im Juli, wenn die neuen Sandesbiere am Start sind, uns treffen und ich die feierliche Übergabe mache.
Das ist mal eine Aussage, ne? Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Anfangs druckste er ja noch etwas herum, wollte uns so ein bisschen besänftigen, aber es war seine Idee, es war sein Wetteinsatz und Stefan ist ein Ehrenmann manchmal. Deswegen freuen wir uns natürlich auf diese Übergabe, auf unseren Reichtum, ne? Der uns da, ja, wir werden überschüttet mit Gold, mit diesem Gramm. Ich habe übrigens vor, mein Gramm Gold ganz besonders zu verwenden. Und zwar in einem Getränk. Ich habe vor, dieses Gramm Gold in einer Krombacher Dose zu versenken und diese dann zu trinken.
Wirst du das Gold vorher raspeln oder wirst du das ganze Gramm Gold einfach mit runterschlucken?
Den ganzen Block. Kennst du diese Guinness-Dosen, diese blöden Guinness-Dosen? Da ist immer so eine kleine Kugel drin, so eine Eisenkugel, ne? Warum auch immer, ne? Soll irgendwie ein bisschen Schaum irgendwie erzeugen. Macht's
da, ist nicht, ja, ne? Da ist ja Stickstoff drin.
Stickstoff ist da drin, ne? Und da werde ich jetzt in meine Krombacher Büchse, die ehrliche Krombacher Büchse, werde ich dieses Gramm Gold hineinwerfen und mal gucken, was passiert. Mal gucken, wie es schmeckt, mal gucken, wie es mir ergeht. Das ist mein Vorhaben.
Das ist, König Pilsner schmeckt ja sehr blechern. Vielleicht schmeckt das Krombacher dann einfach herrlich goldig.
Herrlich goldig. Ich vermute, das wird sein.
Sehr gespannt. Also wir werden euch hier auf dem Laufenden halten. Irgendwann jetzt im Laufe des Juli soll es soweit sein. Feierliche Übergabe. Ich würde mir sogar meinen Zylinder, den ich ja normalerweise immer nur im Januar zur Senatsbockfeier anziehe, ich würde mir sogar meinen Zylinder für diese feierliche Übergabe anziehen. Wir werden das Ganze natürlich in Foto- und Videomaterial festhalten. Vielleicht lassen wir sogar von so einem Typ, der immer so an den Wahrzeichen sitzt, weißt du, die dann so eine Karikatur von dir machen. Vielleicht lassen wir das sogar bei der Übergabe, vielleicht lassen wir so eine Karikatur von uns live zeichnen.
Von der Übergabe.
Von der Übergabe. Müssen wir nur eine Stunde ganz still halten, aber das sollte...
überhaupt kein Problem sein.
Kein Problem sein.
Besonders für Herrn Stefan Otterpohl, ne, ja, der ein sehr, sehr...
sehr geduldiger Mensch ist.
Geduldig auch. Und muss selten auf Toilette und
das wird richtig gut. Denkt dran, Juli ist soweit, wir halten euch hier auf dem Laufenden, aber ihr könnt uns die Golden Boys schon mal hier nennen. Wir wollen natürlich, Nico, heute auch über Forbidden Door sprechen, der Pay-Per-View von AEW und New Japan Pro Wrestling vom vergangenen Wochenende. Und wir wollen vorausgucken auf Money in the Bank, der Pay-Per-View der WWE, der übermorgen ist ja schon, ne, am Samstag ansteht. Unsere Freundin Adina schrieb mir auch, gestern war es, glaube ich, dann sehen wir uns bei Money in the Bank. Ich sag das nicht, aber wir sehen uns bei All In. Und ich würde sagen, Nico, wir reden auch nicht weiter drumherum. Lass uns mal gucken, was Forbidden Door zu bieten hatte. Das Ganze fand ja in Toronto statt. Die Hütte war ausverkauft, über 13.000 Fans. Und es gab ja kurzfristig noch ein paar Änderungen. Sowohl bei Pay-Per-View als eben dann auch bei Dynamite, denn Adam Cole und Britt Baker, die waren samstags bei irgendeiner Comic-Con und da haben sie sich wohl irgendwas eingefangen.
Mann, ne? Also Adam Cole letztes Jahr bei Forbidden Door One im Fatal 4-Way-Match verletzt, Gehirnerschütterung, das Match litt darunter, hat irgendwie ein kurzes Finish dann irgendwie bekommen und dieses Jahr kann er gar nicht erst antreten. Was ist da los, lieber Adam? Da sind wir wieder bei Adam, weswegen wir auch, ja, irgendwo auch das Gold bekommen von Stefan Otterpohl. auf eine andere Art natürlich. Adam Cole, ihm ging es wieder besser, bei Dynamite zumindest, aber Britt Baker, seine Frau, die liegt jetzt noch flach.
Ja, also gucken wir mal das Match, ich weiß gar nicht, ob es schon offiziell verschoben ist, einfach gegen Ruby Soho oder was eben der andere, ich weiß gar nicht. Gucken wir uns nachher noch an.
Wird nächste Woche stattfinden.
Buy-in, tatsächlich, also die Zero Hour, vier Matches gab's, glaube ich. Ne? Wir hatten die Embassy hier gegen Chaos, wir hatten Athena gegen Billy Starks, das war ja auch wichtig fürs Tippspiel, da konnte sich Athena durchsetzen, erste Runde Owen Hart Tournament, wir hatten Elfantasmo gegen Stu Grayson und wir hatten hier die Los Ignorables gegen United Empire und dann Nico war Zeit für die Maincard und die ging direkt los, das hat er ja vorab angekündigt. Er hat gesagt, Mensch, ich möchte hier im Opener stehen, denn ich möchte so schnell wie möglich weg hier. Das war der amtierende AEW World Champion, oder ist er weiterhin, so viel kann man schon mal sagen, MJF, der es mit Tanahashi zu tun hatte.
Ganz genau, MJF hatte gar nicht so große Lust auf dieses Match, was dann auch so ein bisschen vom Aufbau her so ein bisschen, klar, seinen Heel-Charakter gestärkt hat, aber das Match hatte jetzt nicht so dieses unglaubliche Potenzial, zumal Tanahashi auch nicht mehr der Jüngste ist, aber halt eine Legende. MJF konnte sich hier durchsetzen, hat am Ende auch noch seinen Diamond Ring einsetzen können und somit in ehrlicher Heel-Manier diesen Opener gewonnen und hat dann wahrscheinlich zumindest die Halle verlassen.
Ganz genau, das auf jeden Fall. Match war eher so durchschnittlich, aber MJF, der auch hinten auf seinem Mantel stehen hatte, New Japan ist in Indie, hat er sich hier bei den ganz smarten Fans natürlich auch nicht weiter beliebt gemacht und das Finish dann eben mit dem Diamond Ring und solider Opener, die Crowd war heiß, die Crowd hatte Lust, wir hatten auch Lust, aber nicht auf CM Punk, denn der wurde ordentlich ausgebuht im zweiten Match, Nico, da hatte er es nämlich mit Kojima zu tun und die Fans hier, im Gegensatz natürlich zu seinem Heimatpublikum in Chicago, die haben ihn ihr doch ordentlich ausgebuht, aber das konnte man nach Collision am Abend vorher, konnte sich CM Punk, glaube ich, schon da ganz gut drauf vorbereiten.
Ja, also das war schon, er hat damit gerechnet, definitiv. Er schmunzelte auch teilweise. Ich weiß nicht, ob ihm das wirklich so gut tut, so ausgebuht zu werden. Ich meine, es ist natürlich toll, Reaktionen zu ziehen, ob positive oder negative. Eine Hauptsache, da gibt es Reactions. Er wirkte zwischenzeitlich so ein bisschen sehr cocky, fand ich, ne? Vielleicht war es auch nur ganz subjektives Empfinden von mir. Das Match war besser als der Opener, aber auch nicht total grandios. Kojima auch nicht mehr der Jüngste, habe ich letzte Woche schon gesagt. New Japan schickt hier viele ältere Catcher ins Rennen. Frag mich warum, ne? Es gibt ja viele, viele andere. Mir fehlt hier zum Beispiel auch mal so ein ehrliches Tag-Team-Match auf der Karte, ne? Warum standen die Tag-Team-Titel nicht auf dem Spiel? Ne? Das fand ich ein bisschen traurig. Aber, das kann man schon mal sagen, die Card sollte besser und besser werden.
Auf jeden Fall. Und hiernach gab es auch noch mal die offizielle Ankündigung. Denn wir wussten bisher, der nächste Pay-Per-View, das wird eben in London All-In sein. Und es war ja noch nicht offiziell angekündigt, dass tatsächlich auch die Woche drauf All-Out stattfindet. Das hat man jetzt angekündigt. Am 3. September ist es dann soweit. Man wird wieder eine ganze Woche in Chicago unterwegs sein. Es wird Mittwoch, wird Dynamite und Rampage aufgezeichnet in der Now Arena, also in der kleinen Halle außerhalb von Chicago, wo All Out die letzten Jahre auch immer stattgefunden hat. Und für Collision und eben für All Out geht man dann ins United Center, also wo jetzt auch eben vorletzte Woche jetzt schon das Debüt von Collision stattgefunden hat, also die große Halle in Chicago, also da hat man anscheinend auch ein bisschen was geplant und auch, Nico, für dann nochmal 2 Wochen später hat man jetzt auch die Show im Arthur Ashe Stadium Grand Slam angekündigt. Das wird das dritte Mal sein. Also AEW, wenn sie das tatsächlich, ne, wenn wir gucken, je nachdem, was sie ankündigen für London, wenn sie da tatsächlich mit 90.000 rausgehen, dann hier 10.000 plus in Chicago für den Pay-Per-View und dann im Idealfall nochmal irgendwie 10, 12, 13, 15.000 da im Arthur Ashe Stadium. Also da werden die Kassen klingeln von unserem Freund Tony Khan.
Davon gehe ich aber aus, du, ne? Wir haben viel vor, muss ich sagen.
Dann ist er hier, wenn Tony Khan dann jetzt hier bei uns im Podcast zu Gast wäre, dann wäre er der Mann mit dem drittmeisten Gold.
Vermutlich, ja.
Vermutlich. Dann ging es weiter mit Match 3 des Abends und das war ein Four-Way-Match. Das war der AEW Intercontinental Title, der auf dem Spiel stand in einem Four-Way, wie schon gesagt, Orange Cassidy gegen Daniel Garcia, gegen Zack Sabre Jr. und gegen Shibata. Und das Match knappe 12 Minuten Zeit gekriegt und ja, war jetzt nicht so überraschend, dass Orange Cassidy sich durchsetzte. Ich war ein bisschen davon überrascht. Ich hätte tatsächlich, als das Match vorbei war, war ich ein bisschen überrascht. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass es noch 3, 4, 5 Minütchen weitergeht.
Das habe ich mir auch gewünscht, ne? Das habe ich mir auch gewünscht. Der AEW International Championship ist es natürlich. Intercontinental gibt es natürlich nur bei der WWE. International Championship wurde hier verteidigt. Fatal Four-Way Match, richtig, richtig gut. Ne? Also alle vier Leute waren fantastisch. Am ekelhaftesten fand ich den Tanz von Daniel Garcia. Also sowas Widerliches. Also wie er ihn immer wieder ausgepackt hat. Da habe ich immer noch so einen sauren Geschmack im Hals. Widerlich. Ich hätte mir gewünscht, mindestens 5 Minuten mehr.
Ja, hat mir sehr gut gefallen. Mindestens. Also vielleicht kann man das ja nochmal machen.
Verteidigung, ja, Orange Cassidy, der schlägt sich verdammt gut, muss man sagen, ne? Als Comedy-Wrestler angefangen und er liefert einfach hier ab.
Ich glaube, die 25. Titelverteidigung, kann das sein, habe ich das richtig? Oder 25, 28, irgendwie sowas, also ja, richtig, Wahnsinn. Richtig gut. Ja, richtig, also häufiger jetzt schon verteidigt als der Tribal Chief.
Der braucht jetzt auch nicht so, hat er schon alle durch.
Ja. Also Orange Cassidy macht das richtig, richtig gut. Und ich bin auch gespannt, wo man dann hin will. Das ist dann irgendwann ein richtiger Heel-Move, wenn man dann hier Orange Cassidy irgendwann entthront. Und mal gucken, vielleicht erleben wir es in London. Ich denke mal, bis dahin wird er ihn auf jeden Fall noch halten. Gucken wir mal. Weiter ging es dann mit dem IWGP World Heavyweight Title Match. Sanada gegen den Jungle Boy. Knappe 11 Minuten und der Jungle Boy, dem wurde ordentlich mal gezeigt, wo der Müller seine Gerste holt, oder wie heißt das Sprichwort?
Habe ich irgendwo sowas Ähnliches habe ich schon mal gehört.
Ja. Wo der Maurer seinen Mörtel holt, oder
wo,
was?
Da. Ja. Wo holt er das denn? Weiß man, ich weiß das auch nicht, aber die ganzen Sprichwörter, das ist alles diese alten Dinger, ne, diese alten Sprichwörter. Es sind ja auch Sprichsätze eigentlich. Es sind keine Sprichwörter. Sind Sprichsätze? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall dieses Match, das Match Nummer 4 auf der Maincard, auch relativ enttäuschend. Ne? Ich fand, der Aufbau, der war auch gar nicht da, ne? Sanada, der IWGP World Heavyweight Champion, hat eine offene Herausforderung ausgesprochen. Jungle Boy hat die angenommen. Warum sich da kein anderer drum gerissen hat, sei mal dahingestellt. Dass der Titel hier nicht spontan wechselt, haben wir wahrscheinlich alle so getippt. Hatte mir aber mehr erwartet. Also Sanada hat mich jetzt auch nicht überzeugt und Jungle Boy wirkte auch so ein bisschen gelangweilt. Also das war mir nicht intensiv genug, das Match. Also da war ich enttäuscht. Ich dachte, okay, vielleicht wird es eine Überraschung, trotz überhaupt keinem Aufbau. Hat mich auch leider nicht überzeugt. Jungle Boy danach zumindest noch einen Move gemacht, der Auswirkungen hatte. Auf der Entrance Ramp nach seiner Niederlage turnte er gegen seinen angeblichen Kollegen Hook. Jungle Boy jetzt ganz offiziell Heel. Hatte auch bei Dynamite eine Promo abgelassen, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Jungle Boy, Jack Perry jetzt Heel.
Ganz genau. Und hier war es auch gut gemacht von der Produktion her. Ne? Man hat ja schon auf die Kommentatoren, die ja jetzt auch hier sowohl bei, ich weiß nicht, sitzen sie bei Dynamite auch ringside? Nee, ne? Sitzen bei Collision ringside und dann eben jetzt auch beim Pay-Per-View saßen sie ringside? Oder sitzen sie mittlerweile bei Dynamite auch ringside? Nee, ne?
Das ist eine sehr gute Frage. Die sitzen bei Dynamite jetzt auch ringside, oder?
Okay, also hier haben sie auf jeden Fall ringside gesessen und man hatte dann schon so irgendwie das Gefühl, okay, da kommt doch noch irgendwas mit Jungle Boy und Hook, aber sie haben dann schon auf die Kommentatoren gefilmt und die haben schon quasi angefangen, über das nächste Match zu sprechen und dann hat man doch nochmal auf die Rampe zurückgeschaltet und dann gab es eben hier die Attacke vom Jungle Boy gegen Hook und da bin ich mal sehr gespannt. Ich hätte sogar gedacht, dass sie das noch ein bisschen in die Länge ziehen, also
ja, wäre besser gewesen.
Tony Khan eigentlich für bekannt. Ich hätte fast gedacht, dass man hier die beiden vielleicht in einem Tag-Team-Titelmatch sogar für London bookt und dann da vor 90.000 Zuschauern im Idealfall, dass da dann der Turn kommt. Aber man hat es hier schon gemacht und vielleicht sehen wir dann in London das Match Jungle Boy gegen Hook. Das wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Dann, fünftes Match des Abends war das Ten-Man-Tag-Team-Match. Der Hangman, die Young Bucks, Eddie Kingston und Ishii gegen den Blackpool Combat Club bestehen aus John Moxley, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta, Shota Umino und Takeshita. Ganze 22 Minuten hat das gekriegt. Ein wilder Brawl. Und wie hat's dir gefallen?
Das hat mir wiederum Spaß gemacht. Also das fand ich echt ganz cool. Waren so ein paar unbeholfene Szenen dazwischen. Wer gar nicht abgeliefert hat, war Shota Umino, meiner Meinung nach. Also das war ja nix. Der wirkte vollkommen fehl am Platz. Vollkommen fehl am Platz. Ganz komisch. Aber im Großen und Ganzen war das gut. Und Ishii am Ende ja das Ding nach Hause geholt. Das war spannend. Ne? Gerade so die letzten 5 Minuten. Ne? Waren wirklich, wirklich spannend. Ich hatte, glaube ich, auf die Elite getippt und war mir gegen Ende auch gar nicht mehr so sicher. Aber
ja. Ishii hat mir super gut gefallen. Schon allein, wo der reinkam. Er ging ein bisschen komisch. Also
Ist versteinert. Ja. Er ist im Nacken versteinert. Er hat auch keinen Hals. Es ist ein Pitbull. Dennis.
Aber wo er dann im Ring war, hast du gedacht, das ist Ricochet, ne? Also das ist hier oft bei diesen Japanern, die wissen nicht, wie sie zum Ring kommen. Auch Tanahashi, ich will gar nicht wissen, der braucht wahrscheinlich morgens direkt 2 Zivis, wenn der aus dem Bett kommen will. Aber wenn er dann im Ring ist, dann geht's. Und hier bei Ishii, also dachte ich auch, der ging so ein bisschen behäbig.
Wie ein Pitbull,
aber wie so ein richtig alter, fetter Pitbull. Und das ist er ja eigentlich nicht. Der ist ja durchtrainiert. Also der würde uns beide easy fertig machen, noch vor dem Frühstück. Und wo er dann im Ring war, wie eine Gazelle, aber wie so eine 145-Kilo-Gazelle halt da durch den Ring, wie so eine Abrissbirne. Hat mir richtig, richtig gut gefallen.
Der war gut.
Ja. Guckt euch das an. Und da wissen wir ja auch, Nico, diese Fehde, die ist nicht vorbei. Die konnte ja auch gar nicht vorbei sein, weil wir auch wussten, Kenny Omega ist nicht involviert. Brian Danielson ist nicht involviert und wir können es, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Es wird in Boston im TD Garden und zwar am 19. Juli gestern in 3 Wochen wird es soweit sein. Blood and Guts.
Nummer 3. Ich bin sehr gespannt, was mir da einfallen lässt. Blood and Guts also erneut nicht auf einem Pay-Per-View, nicht auf einer Pay-Per-View-Card. Sondern das ist wirklich in einer Weekly Show, zwar natürlich so ein bisschen special, aber noch immer nicht auf einer Pay-Per-View-Card. Da bin ich gespannt, ne? Nachdem es, was war denn letztes Mal nochmal? Was war denn da nochmal so verrückt? Da war auch der Blackpool Combat Club involviert. Da muss ich nochmal nachgucken. Das sieht auf jeden Fall blutig werden. John Moxley, wissen wir selbst, der kann nicht anders außer bluten. Ich glaube, hier in diesem Match hat er mal nicht geblutet, ne? Oder? Täusche ich mich. Also, was war da los? Dabei bei Dynamite sofort wieder.
Ja.
Ne, die Stirn offen gehabt.
Letztes Jahr war Blood and Guts knappe 47 Minuten. Eddie Kingston, Santana, Ortiz und Moxley, Wheeler, Yuta, Claudio Castagnoli gegen die Jericho Appreciation Society. Und dann können wir mal zurückgucken hier bei 2021.
Elite gegen Inner Circle wahrscheinlich, ne?
Pinnacle gegen
Inner Pinnacle. Circle. Ah, alles klar. Ja,
schön. MJF, Wardlow, Sean Spears, Cash Wheeler und Dex Harwood gegen Jericho, Hager, Sammy Guevara, Santana und Ortiz. Und darf man jetzt gespannt sein, ne? Wer da drin ist. Kenny Omega hat ja schon gesagt, er hat auch Freunde außerhalb von AEW. Also mal gucken, ob und wer hier tatsächlich dann da mit antreten wird. Ich könnte mir vorstellen, spätestens übernächste Woche sollten wir das dann auch wissen. Und dann ist diese Fehde, ich glaube, jetzt reicht jetzt auch, ne? Also ist dann auch gut und dann hat man Blood and Guts und dann kann man da weitere tolle Fäden dann eben für All In und für All Out machen, aber diese ganz große Stable-Fehde 5 gegen 5, 6 gegen 6 ist dann erstmal aufgelöst. 6. Match des Abends war Tony Storm gegen Willow Nightingale. Da ging es um den AEW Damentitel, knappe 11 Minuten und Toni Storm gefällt mir richtig gut generell, seit sie bei AEW ist. Wir sind ja mal zusammen, haben wir schon mal ein, zwei Mal erzählt, wir sind ja mal zusammen mit ihrem Flugzeug geflogen. Ne? Das heißt, sie ganz hinten, wir hatten irgendwie so einen Inlandsflug, ne? Wir sind Atlanta nach Orlando oder sowas sind wir geflogen. Und auf dem Teilstück ist sie dann mitgeflogen, saß irgendwie ganz hinten, vorletzte Reihe und ich war damals schon ein großer Fan von ihr.
Und hat Promos geübt.
Hat Promos geübt. Hat einfach hier mal die Bedienung zu. Nein, Chef. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Und auch wenn sie nur noch jetzt die Hälfte ist von dem, was sie damals war, also körperlich vom Gewicht her. Und ich glaube, da werden wir noch schöne Matches dieses Jahr mit ihr sehen.
Ja, also gefällt mir auch ganz gut. Ich fand auch tatsächlich Willow Nightingale ganz gut in diesem Match. Durchaus so dieses Match hat sich Tony den Rüssel gebrochen eigentlich, habe ich gelesen. In diesem Match oder später? Auf jeden Fall hat sie, glaube ich, eine Nase gebrochen.
Ich dachte, sie hätte sich nur die Lippe wieder aufgehauen.
Ja, ich glaube, da ist irgendwas, muss man mal darauf achten, Dennis, aber jetzt sollte es soweit sein. Eigentlich, das war ja mein Main Event des Abends, Match Nummer 7 auf der Main Card, IWGP United States Championship Will Ospreay gegen Kenny Omega, der diesen Titel zu dem Zeitpunkt noch hielt. Und
Spoiler!
Das zweite Aufeinandertreffen der beiden, nachdem sie ja schon mal aufeinander trafen bei Wrestle Kingdom, hier das große Rematch, Will Ospreay in Begleitung von Don Callis, der auch noch zwei Schränke dabei hatte.
Das war das, was bei Collision, glaube ich, war das bei Collision oder letzte Woche bei der ersten Collision-Folge, wo es angekündigt wurde, wo er sagte, pass auf, die Leute werden dich hassen, wenn du in Kanada ankommst. Du brauchst Security, ne? Wir müssen dich am Flughafen da in Empfang nehmen und müssen dich hier sicher durch die Stadt und alles bringen. Und das hat man jetzt hier aufgegriffen, indem wir wirklich einfach zwei Schränke, also nicht wortwörtlich, ne, zwei sehr breit gebraunte Security-Leute hier einfach dabei hatte, die ihn dann auch ein bisschen beschützt haben.
Die haben aufgepasst, ne? Die standen da wie zwei Pfosten, will ich was sagen. Ich will nicht sagen Vollpfosten, aber wie zwei Pfosten. Kollege Callis wurde relativ früh während des Matches vom Ring verbannt. Der Referee hat ihn hinausgeschickt und wie das immer so ist, ne, da wird sich immer aufgeregt und Callis war erstmal weg. Spoiler, er kam später einfach wieder und er griff erneut ins Match ein. Das hat mich ein bisschen gewundert, aber mal außen vor gelassen, das Match war hervorragend. Wir hatten viele, viele abgefahrene Situationen. Das war eine richtig schöne Fortsetzung dieser Geschichte, die bei Wrestle Kingdom startete. Mhm. Will Ospreay konnte sich den Titel zurückholen und ich hoffe, dass es in naher Zukunft nochmal ein letztes, drittes Match zwischen den beiden geben wird. Also das war mein absolutes Highlight. Am Abend.
Genau, wenn es die Gesundheit zulässt, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir es entweder bei All In oder bei All Out sehen oder vielleicht sogar beides. Mal gucken, wie sie das machen. Wir hatten viele, viele tolle Sachen, fantastisches Match. Kenny Omega, der einiges abgeliefert hat. Will Ospreay, der unter anderem sich hier dann das Blut von Kenny Omega, was auf seinem Bizeps war, abgeleckt hat. Er war später auch komplett Blut, was kommt nicht komplett blutüberströmt, aber Kenny Omega hat so ein bisschen geblutet. Will Ospreay hat dann ordentlich geblutet, hat dann auch hier die Kanada-Flagge genommen, in bester Shawn Michaels-Manier, hat er sich die auch mal in die Nase gesteckt und hat dann unter anderem auch am Jahrestag von der Chris Benoit Tragödie, hat dann auch mal hier den Crippler Crossface angesetzt und
es war alles dabei.
Hat den Sharpshooter gezeigt, also er hat wirklich alles hier gegeben, fantastisches Match, knapp 40 Minuten, es gab einen ziemlich fiesen Move, wo Kenny Omega
voll auf den Kopf geknallt.
Komplett auf den Kopf und aufs Knick gefallen ist, ja. Also das kann halt auch mal schief gehen und in dem Fall ist es hoffentlich glücklich durchgegangen und es gab trotzdem dann natürlich Don Callis, du hast schon richtig gesagt, der wiederkam und die Kommentatoren dann auch so, ja, also ich hoffe, das gibt mindestens eine Geldstrafe. Also das war das, was mich so ein bisschen an dem Match gestört hat. Generell Don Callis in der Fehde hat tatsächlich für mich eigentlich nichts zu suchen. Dafür sind die Matches zu hochklassig. Das hätte man vielleicht irgendwie anders lösen können, dass man ihn tatsächlich dann relativ am Anfang vom Ring verbannt hatte. Aber er kam natürlich wieder, er hatte den Schraubenzieher dabei, den setzte Will Ospreay ein und es gab dann einen Kickout aus dem Stormbreaker und dann hat er die Finishing Moves, die Finishing Sequenz von Kenny Omega durchgezogen, zeigte den One Winged Angel und dann hat Kenny Omega bei 1 ausgekickt und ich habe richtig Gänsehaut gehabt. Das war der größte Pop des ganzen Abends. Das Publikum ist komplett ausgeflippt. Das war richtig, richtig cool. Also wenn ihr es nicht gesehen habt, knappe 40 Minuten lohnt sich auf jeden Fall, wo Kenny Omega bei 1 aus seinem eigenen Finishing Move auskickt, wo dann auch viele gesagt, ja, das ist ja kompletter Unsinn. Andererseits muss man sagen, es ist halt sein Finishing-Move. Ne? Also er weiß halt auch, wie man den in Anführungszeichen, wie man den nehmen muss, ne? Wie man vielleicht die Muskeln anspannen muss und sowas. Ne? Und das Publikum ist komplett ausgeflippt, weil es halt mal was anderes ist. Ne? Das Typische ist immer, du kickst dann bei 2/8 aus und sowas und richtig, richtig gut. Konnte aber letztendlich hier dann Will Ospreay nichts entgegensetzen und hat es auch nach dem Match gesagt, Will Ospreay war einfach an diesem Tag hier der Bessere.
Aber es war extrem hochklassig.
Ja.
Ja, also es war kein Move dabei, der irgendwie schlecht durchgezogen wurde. Es war jeder Move saß, also jeder Kick saß und es war alles so krass, das könnte jetzt echt sein. Also es gingen keine Schläge irgendwie, die so ein paar Millimeter vor dem Gesicht irgendwie stoppen oder sowas. Also da war wirklich sowas von stiff, manchmal sogar zu stiff, wie die gerade von dir angesprochene Aktion von Will Ospreay gegen Kenny Omega, wo Kenny so auf den Kopf geknallt ist, ne? So eine ich weiß gar nicht, wie der Move hieß, habe ich es
gerade
gar nicht.
Tiger Bomb?
Tiger Driver Bomb, ja. Ich weiß es nicht. Ihr wisst, was ich meine, wenn ihr es gesehen habt. Aber das war ganz, ganz groß. Würdest du sagen, besser als das erste Match oder wie ist da deine Meinung?
Ich hätte gesagt, war müh besser, und aber die Don Callis-Sache hätte jetzt bei mir dazu geführt, dass ich wieder müh abgezogen habe. Ja, also ich würde sie gleich werten. Mhm. Und dementsprechend wären sie bei mir auf einem Niveau, ja.
Ich würde es, glaube ich, hier ein bisschen, also ich bin vollkommen bei dir, würde es aber hier noch ein bisschen hochraten aufgrund der Publikumreaktion, ja, die man natürlich in Japan nicht, die sind natürlich nicht so laut wie jetzt hier, ne? Also deswegen, tolles Match. Das werde ich definitiv nochmal schauen, in naher Zukunft nochmal in Ruhe es analysieren. Und das ist so ein Match, das kann man ein, zwei, dreimal gucken.
Tiger Driver 91.
Der Tiger Driver war das, genau.
Ja. Und der arme Kenny Omega. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass wir nicht in London dieses Match zwischen Kenny Omega und Takeshita sehen. Und dass sie dann eben sich Osprey und Omega für Chicago aufheben. Wobei man sagen muss, das erste Match der beiden war halt in Tokio. Das zweite war jetzt in Toronto. Wenn die jetzt das dritte in London machen, ich könnte mir vorstellen, dass dann der eine oder andere sagt, so, ja, warum ist das Match nicht in den USA? Also ich würde es sehr, sehr gerne live in London sehen. Ich habe aber so ein bisschen die Befürchtung, dass sie irgendwie die Storyline machen, so nach dem Motto, ja, also Kenny Omega muss erstmal Takeshita besiegen, um dann überhaupt noch mal ein Titelmatch zu kriegen. Ich könnte mir vorstellen, dass das die Storyline ist, wenn man das dritte Match dann eben in Chicago macht. Cool wäre natürlich auch.
Ja? Will Ospreay hat Zeit. Ne? Will Ospreay hat gesagt, er wäre bereit für All In. Vielleicht sehen wir ihn ja in irgendeinem anderen Match.
Vielleicht ist es auch ein Tag-Team. Vielleicht ist auch ein Ospreay und Takeshita gegen Kenny Omega und Kota Ibushi oder sowas. Ne?
Gerne.
Würde ich auch nicht Nein sagen. Aber ich hätte natürlich gern dieses dritte Match gesehen. Weil ich glaube, auch hier haben sie, das habe ich beim ersten Match damals gesagt, beim ersten Match hat man es, glaube ich, relativ deutlich gesehen, dass sie noch ein paar Sachen zurückgehalten haben. Und glaube ich, auch hier haben sie noch ein bisschen was zurückgehalten. Was auch mit dazu kam, Will Ospreay soll auch nicht 100% fit gewesen sein, aber ich glaube,
nichts von gesehen.
Deswegen, wenn du auf dem Level bist, dann bist du, glaube ich, nie 100%ig fit. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf das dritte Match. Und wer es nicht gesehen hat, schaut es euch auf jeden Fall an. Zu erwähnen wäre hier noch, Kenny Omega kam mit seinem New Japan Theme raus und auch Will Ospreay kam mit seinem alten Theme raus. Mhm. Und das sollte auch eine gute Überleitung auf den Main-Event nachher sein. Aber erstmal hatten wir noch ein Six-Man-Tag-Team-Match der Stinger, Tabellen und Naito gegen Chris Jericho, Sammy Guevara und Minoru Suzuki. Und der Stinger. Nico, was hat der Stinger da zu suchen gehabt? Also, er kam auf mich, das hat mich hier brutal schon erinnert an dieses Match, du erinnerst dich vielleicht noch, in Saudi-Arabien. Der Undertaker und Kane gegen Triple H und HBK.
Ja.
Der Stinger, ich hatte immer das Gefühl, der wusste gar nicht so richtig, wo er war. Er war immer irgendwie gefühlt am falschen Spot. Dann macht Sammy Guevara hier seinen 630 vom Top Rope nach draußen durch den Tisch. Der Stinger soll eigentlich wohl vom Tisch aufstehen, steht er aber gar nicht, kommt gar nicht weg, kassiert den Move. Dann läuft er da irgendwie durch den Ring. Neben ihm wird sein Partner gecovert. Er geht einfach weiter.
Also, das fand ich das Absurdeste überhaupt.
Es war einfach, der Stinger, der war nicht auf der Höhe hier.
Der war nicht auf der Höhe. Es lag auch an dem Joker-Painting in seinem Gesicht. Ne? Hat ihn so ein bisschen durcheinander gebracht. Hat ein bisschen Make-up hat er in den Augen gehabt. Aber gerade diese Szene von dir angesprochene Szene, als sein Partner da gepinnt wurde, und er geht seelenruhig dran vorbei, da die so, Digga, was ist mit dir denn los? Wie peinlich bist du denn? Ja. Dann gab es ja später im Verlauf des Matches nochmal eine Szene. Da ging er ins Stand irgendwie außerhalb des Rings oben auf dem Apron, also beziehungsweise auf dem Apron, kam rein. Ging wieder raus, kam wieder rein, hat nichts
gemacht.
Was ist denn los mit dir?
Wie so ein Computer wenn du jetzt irgendwie hier WWE 2K irgendwas spielst, und du spielst im Tag Team mit Computern und irgendwie der Computer geht so rein, raus, als ob ich so ein NPC hat mich da doch sehr dran erinnert.
Ja. Mann, ey, das war ein bisschen traurig, ne? Ansonsten war das Match ganz witzig, war natürlich jetzt so ein bisschen zur Auflockerung vor dem danach folgenden Main Event. Hat mich aber dann auch nicht überzeugt. Also gerade diese Mixed Matches mit Sting und Darby Allin haben wir es zu Genüge gesehen.
Und der Sting hat jetzt auch noch gesagt, in London wäre immer noch nicht Ende. Da hat man ja so ein bisschen drauf gehofft, ne? Dass es
reicht ihm noch nicht.
Auch da musste ich wieder dran denken, damals an die guten alten TNA-Zeiten, da hatte er auch immer nur ein Jahresverträge und man hat immer gedacht so, oh, jetzt Bound for Glory und dann war's das. Und er hat immer noch ein Jahr weitergemacht. Jetzt, er muss es doch jetzt auch mal, es ist doch jetzt auch mal gut.
Er hat doch bei Dynamite schon wieder so Quatsch gemacht.
Es ist doch jetzt auch mal gut, kommen wir gleich dazu. Also, dann war es Zeit, also Darby Allin, Sting und Tetsuya Naito siegen hier und die Sache mit Chris Jericho und Sting, das ist ein Match, das werden wir ja wahrscheinlich dann eben in London sehen. Gab bei der Pressekonferenz noch ein kleines Malheur, ne? Chris Jericho wieder ein bisschen ausgeflippt, wollte hier in seiner Heel-Rolle, wollte eine Wasserflasche mit seinem Baseballbat schlagen. Hat er auch ein bisschen besser getroffen, als er wahrscheinlich selber dachte, hat einen Reporter mit der Wasserflasche getroffen, der hat dann auch nochmal angefangen zu bluten. Also mittlerweile haben sogar die Pressekonferenzen, ne, nicht nur erst, wenn CM Punk und die Elite sich nach der Pressekonferenz treffen, blutet, sondern mittlerweile auch schon bei den Pressekonferenzen.
Ich glaube, es war ein Blade-Job von dem Reporter. Ja,
richtig schön. Dann war es Zeit für den Main-Event und es gab schon Gerüchte, oder zumindest habe ich irgendwas davon gelesen und es sollte tatsächlich wahr sein, Nico, denn die Musik, zu der Bryan Danielson hier rauskam, das war nichts anderes als unsere Freunde von Europe. Das war The Final Countdown, der Song, das Theme, was er früher bei Ring of Honor verwendet hat.
Ja, ganz, ganz groß. Man sah ihm auch die Freude an, ne? Er schmunzelte, als er in den Ring kam. Und der Song wurde natürlich auch, ja, angenommen von den Fans. Hab gelesen, dass Tony Khan da richtig viel Kohle für ihn geblättert hat, ne? Ich denke, dass wir da jetzt nur, wahrscheinlich erstmal nur einmal gemacht haben.
Er sagte, wie ein Wrestler-Vertrag. Also ja, es war ja, zu lesen, dass es wohl auf jeden Fall eine sechsstellige Summe gewesen sein soll. Und er hat das wohl häufiger schon mal probiert, aber jetzt für diesen Pay-Per-View hat er tatsächlich ein Angebot, eine Rate gekriegt, wo er gesagt hat, ja, okay, komm, das machen wir jetzt. Und
echt brutal, muss ich sagen.
Echt brutal. Also, Nico, wir sollten auch Musik machen.
Ja, ich hätte den Track auch einfach gecovert. Ja. Und dann wäre ein bisschen günstiger gewesen. Aber ja, es war natürlich toll, Daniel Bryan da wirklich zu sehen in diesem, ja, es hatte schon richtig, richtig großes Main-Event-Feeling, obwohl wir diesen mein Main Event schon gesehen hatten. Will Ospreay gegen Omega, war dieses Match natürlich auch von vielen, vielen Leuten voller Vorfreude erwartet. Bryan Danielson gegen Okada. Endlich trafen die beiden aufeinander. War ein super Match. Ich weiß nicht, ob es dem gerade angesprochenen Ospreay-Match geschuldet war, aber ich war da von dem noch so überzeugt, dass mich das so ein bisschen underwhelming.
Ich hätte die Match-Reihenfolge ein bisschen anders gemacht. Ich hätte ich auch, das, ja. Ich weiß nicht, warum man, ich hätte das Match als Opener gemacht. Das wäre mein Opener gewesen. Dann hätte ich in der Mitte irgendwann das MJF-Match gemacht. Und dann hätte ich als Main-Event hätte ich Omega gegen Ospreay gemacht. Man hat hier an der Stelle auch, glaube ich, gemerkt, dass die Show gerade auch mit den, es gab ja ein Dark-Show-Match, dann gab es 4 Kick-Off-Show-Matches.
Wahnsinnig lang alles, ja.
Das ist immer arg lang. Hat natürlich auch damit zu tun, Tony Khan, der möchte auch natürlich am liebsten hier irgendwie jeden auf der Card haben. Und wenn man jetzt nochmal überlegt, wie viele 100 Leute immer noch nicht auf der Card waren, man kann es keinem recht machen, dann musst du irgendwann hingehen und musst sagen, okay, Forbidden Door ist Re-WrestleMania, ist ein zweitäger Event. Ne? Ich glaube, da hätten die Leute auch nichts gegen. Aber gerade an so einem langen Feiertagswochenende, aber, und so hatte ich doch das Gefühl, die Leute waren ein bisschen müde zum Ende. Das Match war ein technischer absoluter Leckerbissen, aber es war natürlich jetzt nicht so dieses durch die Tische Blut und sowas alles, wie das Match eben Ospreay und Omega, aber hat mir richtig gut gefallen, auch Okada, als er schon reinkam, allein wenn dieses Theme spielt, ne, wenn dieses Geld, diese Geldstücke da auf den Boden fallen, es regnete Okada-Dollarscheine, ich erinnere mich noch damals bei WrestleMania 20 war das, glaube ich, oder 21, da gab es JBL-Dollarscheine, die regneten, ich glaube, es war WrestleMania 20 und die wurden im Nachgang für $20, also diese Papierscheine für $20 das Stück verkauft. Und ich habe schon gedacht, jetzt, boah, jetzt einfach die Hand voll machen, also diese Okada-Scheine. Und wenn du sie für $5 das Stück verkaufst bei eBay, kriegt man bestimmt auch noch was gut für. Also richtig, richtig gutes Match. Und was mir natürlich am allerbesten gefallen hat, war dann das Finish, weil ich wusste tatsächlich gar nicht, dass Bryan Danielson sich hier den Arm gebrochen hat, nee, bis du es mir dann geschrieben hast. Ja, und ja. Ich dachte die ganze Zeit so, weil es ja niemand kann ja so gut sellen wie Bryan Danielson. Und ich bin einfach davon ausgegangen, er sellt es hier. Und dann das Finish kam, er wollte halt den Aufgabegriff, ne, den LeBell-Lock zeigen und hat aber schon die 10 Minuten davor seinen Arm gesellt. Ne, der rechte, linke, ich weiß gar nicht mehr.
Rechte Unterarm, glaube ich sogar.
Rechte, ne? Unterarm. Mhm. Und dementsprechend konnte er den LeBell-Lock natürlich nicht normal ansetzen. Und dann hat er den Arm Okada wie so eine Gummipuppe gestretcht. Ihr kennt vielleicht den Film Asterix und Obelix. Mit diesen 10 Herausforderungen, die sie Weißt du, was ich nicht meine?
Ja, selbstverständlich.
Und cool, da haben sie, da ist ja, haben sie einen, wo sie diesen, gegen diesen Kämpfer da kämpfen müssen, in dieser Arena. Und dann sagt Asterix so, ja, zeig mir mal ein paar Tricks. Und dann macht der Asterix komplett fertig. Und dann sagt er zu dem kleinen Mann, sagt so, ja, wie würdest du dich denn jetzt selber besiegen? Und dann zieht er so die Arme lang und macht ihm so Knoten in die Arme. Und daran musste ich denken, denn ich glaube, es war kurz davor, dass Bryan Danielson dem Okada tatsächlich die Arme so lang gezogen hat, dass er ihm da Knoten reingemacht hat. Und dann wirklich das Unglaubliche, Okada hat aufgegeben. Also das ist der größte Star, den New Japan in den letzten 30 Jahren wahrscheinlich hatte. Und der tappt hier aus gegen Bryan Danielson, wo ich vorher sicher gewesen wäre, dass er dieses Match verliert. Oder verlieren möchte auch eben.
Vielleicht hat man deswegen dieses Match auch
das kann gut sein, ja,
als Main Event gebracht tatsächlich, ne, weil das wirklich sehr, sehr überraschend war. Ich habe schon gedacht, mein Gott, aus diesem Submission-Move, wie willst du da rauskommen?
Ja.
Und war mir auch gefragt, wie willst du überhaupt tappen? Du, deine Arme sind ja irgendwie auch gar nicht bereit. Du kannst gar nicht tappen. Aber er dann doch, Okada hat dann doch die Hand flattern lassen. Und das war sehr überraschend. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Ja, super Ding. Daniel Bryan natürlich schade, dass er sich verletzt hat. Anfangs dachte man noch, das ist nicht ganz so wild. Und Tony Khan sagte, okay, der ist bis London ist er wieder fit.
6 bis 8 Wochen hieß es. Aber dann hieß es auch, die Verletzung ist wohl etwas schwerer als seine Frau hat dann irgendwie auch ein Röntgenbild gepostet, wo ich dachte so,
Schade, ne? Also das ist wirklich schade. Den hätten wir natürlich gerne live gesehen in London bei All In.
Das wird wahrscheinlich das würde sich nicht nehmen lassen. Und wenn es ein Tag-Team-Match ist. Ja.
Ich weiß nicht, wie man da wirklich mit so einem gebrochenen Unterarm agieren kann. Ne? Wenn das jetzt wirklich, wenn das operiert werden muss, wäre natürlich kacke. Ne? Wenn so ein sauberer Bruch ist, müssen wir beobachten. Wäre natürlich schade, wenn er da nicht.
Cody Rhodes kämpft doch auch mit so einem Titan-Dingen da.
Hast du auch wieder recht. Ja, das sind doch alle Superhelden, die Catcher.
Ich denke schon. Also, Main Event sehr zu empfehlen, hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Und ja, kann man nur, glaube ich, den Daumen hoch geben für dieses Event. Waren jetzt nicht alle Matches, wir hatten ein paar Matches dabei, wo man sagt so, aber allein die zwei Top-Matches, die zwei beiden Main-Events quasi, die haben, glaube ich, hier für alles und einiges entschädigt.
Absolut.
Damit, also Daumen hoch, wir werden nächstes Jahr sicherlich Forbidden Door 3 auch sehen und wir gucken mal auf das Tippspiel, kicktipp.de/all-elite-wrestling und da lief so unterschiedlich gut. Wir sind beide ein bisschen hochgerutscht. Ich bin jetzt auf Platz 26, 77 Punkte. Punktgleich mit mir ist der Wolfman, als auch der Queenslayer, 78 Punkte. Hat dann Ken David, der Dodi, Rockshow, als auch An, der TK, 79, Otze Komplotze. Auf 18, der Smartmart mit 80, genau wie der Moggemeister, der Elf Rancorino und der Schnickmann, als auch der Freizeitgott. Und dann kommt schon von Platz 30 auf 14 hoch der Nico mit 81 so Punkten. Ja? Captain Charisma 81 Punkte, 82 Punkte der Teki 1978, als auch der Saalentoni, 84 Punkte auf dem geteilten 8. Platz Punk Guy, New World Order und Milan Miracle, als auch der Manuel Moser. Die Top 6 werden angeführt von Valero mit 86 Punkten, genau wie der Mühl und der Timo Torben. 88 Punkte hat der Wrestling Fan 91, 89 Punkte der Kobe, 92 Punkte der Sylas und auf der Nummer 1 aktuell der Unox mit 93 Punkten. Also der Kobe hat seinen ersten Platz erstmal verloren. Unox und Sylas konnten sich hier vorbeischieben.
Teufelskerle, Dennis.
Es das sind gibt ja noch ein paar Pay-Per-Views und wir werden natürlich auch All-In tippen, wir werden All-Out tippen und dann gibt's ja noch Revolution, ist glaube ich immer der letzte, oder ist Full Gear? Nee, Full Gear ist es, ne?
Full Gear, genau.
Der letzte Pay-Per-View. Also 3 Pay-Per-Views gibt es noch. Da sind also noch ein paar Punkte zu holen.
Ich glaube, du willst ja nur All-In tippen, damit du mich überholen kannst, Dennis, denn du hattest ja an deinen Prognosen für das Jahr 2023, meine ich mich zu erinnern, gesagt, du würdest gerne in dem AW sowie dem WWE-Tippspiel vor mir liegen. Ist das richtig?
Ich könnte mir auch vorstellen, dass im Dezember vielleicht noch das ein oder andere Dynamite auch getippt wird dann. Da schauen wir mal.
Gucken wir mal.
Nico, was ist bei Dynamite passiert?
Was ist bei Dynamite passiert? Da gab es einmal ein schönes Match zwischen Moxley und dem vorhin von uns gelobten Ishii. Teufelskerl, ne, Pitbull und die beiden, mein Gott, was haben die da, das haben sie auch in den Nasen gebissen, glaube ich, ne? Ich glaube, die beiden haben sich auch in den Nasen gebissen, ne? Also teuflisch, sehr stiff geführt. Am Ende konnte sich Moxley durchsetzen. Wie geht die Geschichte mit Eddie Kingston weiter, ne? Der kam auch hier nochmal raus, hat so ein bisschen, ja, so ein bisschen aufgepasst und war am Ende dann aber doch glücklich, dass Moxley das Match alleine für sich entscheiden konnte, ohne eben die Hilfe seines Blackpool Combat Clubs. Auch im Backstage ein Segment mit Moxley und seiner Frau Renee. Auch da war Eddie Kingston Thema. Was hat man mit denen vor? Ich meine, die Fehde gab es ja schon.
Ja, deswegen. Auch beim Pay-Per-View, da hat er ja John Moxley weggeschubst, hat ihn quasi gerettet vor dem Double-Superkick der Young Bucks und hat ihn dann selber eingesteckt. Haben wir auch gesehen. Also, ich bin nicht der größte Eddie Kingston-Fan und ich muss jetzt auch Eddie Kingston gegen Moxley muss ich jetzt auch tatsächlich nicht sehen. Also, können sie machen, aber gerne bei einer Show, die ich nicht gucke oder so. Also, kein großer Fan. Was hatten wir noch?
Die Geschichte mit Adam Cole und MJF ist natürlich ganz interessant. Die wurden ja zusammengewürfelt. Ja. Ne? Das Tag-Team müssen zusammenarbeiten. Gab es ein paar schöne Segmente MJF, der jetzt natürlich irgendwie cocky wie er ist, mit was so ein Better Than You Baby Shirt, ne? Gab es da, glaube ich, auch irgendwo, war zu sehen. Und er will sich jetzt mit Adam Cole zusammensetzen, ein bisschen durchplanen, ne? Das Match steht ja bald auch an. Ich weiß gar nicht, gegen wen die beiden antreten werden, ob das schon announced wurde. Aber ganz lustig, das Ganze führt natürlich auf ein Match zwischen den beiden hinaus. Muss es einfach. MJF gegen Adam Cole 2, nachdem es ja ein Time Limit Draw gab. Wäre toll, wenn das so ein Match wäre, was wir in London live sehen könnten. Ne? Würde ich mich drüber freuen. MJF gegen Cole. Kann natürlich auch sein, dass man es noch länger streckt.
Wir auf jeden Fall wissen, ist, für nächste Woche ist das erste Match in diesem Blind Eliminator Tournament bekannt gegeben worden. Keith Lee und Swerve Strickland. Oh, ja. Die Älteren werden sich erinnern, das ist die wahrscheinlich am längsten laufende Fehde der Welt. Die waren mal ein Tag-Team, dann haben sie sich eigentlich gesplittet. Es gab nie dieses Single-Match. Und ich glaube, jetzt hat sich Tony Khan gesagt, das hat jeder schon vergessen. Wir müssen sie jetzt nochmal irgendwie zum Tag-Team machen, damit sie sich nochmal verprügeln können, damit sie dann das Einzelmatch doch noch irgendwie kriegen. Und die haben es zu tun mit, ja, das ist schon fast, Nico, muss man sagen, ein Traumteam, ne? Das sind Orange Cassidy und Darby Allin. Das sind zwei der aufstrebenden Superstars hier bei AEW und den rechne ich hier, glaube ich, gute Chancen ein. Das Ganze ist das Viertelfinale, also wir werden vier Matches sehen und ich glaube, die anderen sind tatsächlich da noch nicht angekündigt.
Es wurde wieder so wahnsinnig viel angekündigt, ne? Ich meine, da jetzt auch Collision noch dazukommt, ne? Da werden die Cards werden immer so durchgegangen von Excalibur in einer Windeseile, ne? Was als bei Rampage, was bei Collision und was nächste Woche bei Dynamite und was wo auch immer noch stattfinden wird, da kommt man irgendwann ganz durcheinander. Da muss man selber nochmal nachlesen. Also, ich weiß es nicht. Was ich allerdings weiß, wir hatten hier noch ein Segment von Jungle Boy Jack Perry, der sich hier geäußert hat, ne? Zu seinen Taten vom vergangenen Wochenende. Jungle Boy kam raus, heelig as fuck und hat selbst seine Musik, die da noch irgendwie vom Publikum mitgesungen wurde, unterbrochen, hat gesagt, nee, Schicht im Schacht, ihr habt mir das hier versaut, diesen Song, den wird ihr nicht nochmal hören, so, ne? Und schlendert in den Ring, eine Sonnenbrille auf, hat er geahnt. Er sah ein bisschen anders aus, hat sich ein Zöpfchen gemacht, ein bisschen mehr Bart plötzlich, ne? Ein bisschen mehr Bart hat er gehabt. Und er hat sich beschwert, er hat sich einfach beschwert. Bei den Fans, ihm ist der Geduldsfaden jetzt gerissen. Ne? Zweimal hat er es nicht geschafft, einen Titel zu holen. Keine Unterstützung von Hook, den er eh nur mitgeschleppt irgendwie. Ne? Hook mit diesem FTW-Titel, der noch niemals ein richtiger Titel ist. Und hat er richtig hart abgehatet. Hat auch ganz kurz einen Satz verloren bezüglich seiner Real-Life-Freundin Anna Jay. Fand ich ganz witzig. Die hottest Bitch, das ist die er hier immer noch flach legt. Das wurde vom Publikum auch angenommen, diese Aussage. Er möchte im nächsten Schritt, möchte er sich Hook vorknüpfen und möchte ihm diesen doch wertlosen FTW-Titel abnehmen, nur um ihm weh zu tun. Also warum will ich mir jetzt einen Titel holen, der keinen Wert hat? Sei mal dahingestellt. Hook kam auch raus. Jungle Boy in bester Heel-Manier flüchtete.
Ja, das werden wir auch sehen. Ne? Also gucken, ob man es bis London zieht oder was man damit macht. Aber nochmal guckt, wir werden bei Collision am Samstag, werden wir drei oder die drei noch offenen, ne? Owen Hart Tournament-Matches sehen, unter anderem Roderick Strong gegen Samoa Joe, und der Gewinner trifft ja auf CM Punk. Mhm. Also es könnte tatsächlich sein, dass wir hier, und das fände ich tatsächlich ein bisschen schade, wenn jetzt CM Punk gegen Samoa Joe, wenn es einfach ein Halbfinal-Match jetzt in diesem Owen Hart Cup wäre, also
lame, ja.
Mal gucken, was sie hier machen, aber das wäre tatsächlich ein bisschen lame, wenn es das Finale wäre, ist was anderes, aber mal gucken, was hier dann noch passiert. Aber wir haben schon angekündigt, Blood and Guts wird es natürlich geben, und wir hatten im Main Event, Nico, das hast du auch vorhin schon angesprochen, Tornado Tag Team Match, Sting und Darby Allin hatten es gegen Chris Jericho und Sammy Guevara zu tun, und was hat der Stinger hier wieder gemacht?
Es ist wirklich lächerlich, abgesehen davon, dass Chris als Painmaker auch mal wieder aufkreuzt, finde ich auch immer sehr witzig. Der Stinger hat diesmal es war ein Splash, ne, von einer Leiter durch zwei aufgestellte Tische, auf denen Guevara lag. Und eigentlich wollte, glaube ich, Darby Allin diesen Move bringen. Der Sting hat aber gesagt, nee, pass auf, ich mach das. Sah auch eher so ein bisschen unbeholfen aus. Das stand auch nicht ganz oben auf der Leiter und hat auch, glaube ich, nur einen Tisch so halb durchgesemmelt.
Er hat ja auch so ein bisschen die Flugkraft und die Fluggraziosität eines Mehlsacks. Ja, also nicht, dass wir es besser machen würden. Ein bisschen schon, aber nicht viel besser. Aber wir verdienen auch nicht so viel wie er. Also jetzt, wenn man das Gold mit einrechnet, natürlich für 2023 kommen wir auf ein ähnliches Jahresgehalt wie der Stinger. Aber generell, wenn man jetzt die letzten 20 Jahre, oder wie alt ist der Stinger, die letzten 40 Jahre, die er catcht, ist, glaube ich, das bei ihm ein bisschen mehr.
Das Ding ist, wenn er so einen Move macht, freue ich mich nicht auf den Move, sondern ich denke einfach, scheiße, hoffentlich verletzt du dich jetzt nicht. Ne? Wenn es irgendwer anders macht, denke ich, okay, jetzt wird das wird geil. Bei ihm denke ich so, holy shit. Und auch hier, dass ich, glaube ich, irgendwie die Lippe irgendwie aufgeplatzt, wie auch immer.
In dem Alter, auch deine Rippen sind ja einfach nur noch morsch. Also da kannst du ja auch nicht nur, dass du die Rippen brichst, aber dann auch immer so eine Rippe geht, was sich durch die Milz oder durch die Lunge oder was auch immer. Das sind diese. Und dann einfach nur so ein Move, den kannst du mit 20, 30, kannst du den easy machen. Aber wie alt ist das Ding? 88? das sind so Sachen. Und dann denkst du so, fuck, ich hätte schon in Rente gehen können. Ich habe vier Konten und alle sind voll. Die Bank ruft mich an und ich soll ein fünftes Konto eröffnen, weil die Konten voll sind. Da springe ich doch nicht von der Leiter durch zwei Tische. Warum?
Ich kann dir sagen, warum er das macht. Er macht es nämlich für den Kick, für den Augenblick.
Oh, ja. Ja.
Was sagen wir eigentlich zu John Morrison oder wie auch immer heißt, dass der auch wieder da ist? Johnny TV heißt er jetzt. Letzte Woche, glaube ich, bei Rampage ist er aufgekreuzt, und auch diese Woche bei Rampage hat er ein Match gegen Matt Hardy und Brother Zay. Johnny TV und QT Marshall. Johnny TV wurde gesigned. Mein Gott, Tony Khan, du kannst nicht aufhören, die Leute irgendwie unter Vertrag zu nehmen. Es werden immer mehr, und viele, viele kommen trotz der drei Shows auch trotzdem nicht zum Einsatz. Ob das die richtige Wahl war? Wahrscheinlich hat er es gemacht, weil auch seine Frau hier am Stissel ist, ne? Wie heißt sie gleich?
Für kleines Geld hat er ihn wahrscheinlich hier. Und
für kleines Geld.
Wir brauchen jetzt so ein bisschen. Collision geht jede Woche 2 Stunden. Ne? Da brauchst du natürlich jetzt dann doch irgendwann in der 5., 6. Woche ein paar Leute, die du da auch mal bringen kannst. Rampage. Ganz genau. Und dann mal gucken, wo ich es gerade hier sehe. Fight Forever, das neue AEW-Videospiel, ist ja auch draußen. Unser Freund der Kutzi, Bettwäschen Sven, den älteren noch bekannt, den habe ich schon eingeladen. Mal gucken, ob wir ihn nächste Woche oder so irgendwann hier in die Sendung kriegen. Dass er uns mal ein bisschen was davon erzählt. Der ist nämlich schon fleißig am Zocken. Und vielleicht hat ja sonst auch der eine oder andere von euch da draußen das Spiel sich schon zugelegt. Sagt uns mal Bescheid, wie es euch gefällt.
Unbedingt. Also ich habe auch großes Interesse an dem Game. Da ich immer noch mit Zelda beschäftigt bin, habe ich es mir jetzt einfach noch nicht geholt und wollte auch mal die Bewertungen abwarten. Wollte ein bisschen gelesen. Relativ durchwachsen, weil natürlich viele, viele Seiten dieses Spiel mit der WWE, mit WWE 2K vergleichen wollen. Das kannst du nicht machen. Ja, AEW Fight Forever ist ein ganz klares Retro-Arcade-Game. Hat natürlich auch nicht diese Grafik von WWE 2K. Wollte es auch nie haben. Sollte eher so ein bisschen einfach daherkommen. Ne? Also ohne irgendwie große Kombos lernen oder sowas. Ne? So ein bisschen wie damals die N64-Games. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Charme, der dieses Spiel ausmacht. Weiterhin natürlich auch ganz cool, dass die jetzt nicht jedes Jahr ein neues Ding raushauen wollen, sondern auf diesem einen Spiel ein bisschen aufbauen wollen. Da wird ein DLC dazukommen, mal hier was, mal da was. Ne? Finde ich prinzipiell ganz cool. Wie gesagt, die Bewertung bisher durchwachsen. Ich habe was gelesen von 84 von 100, aber irgendjemand hat auch nur 50 gegeben. Trottel. Deswegen bin ich umso gespannter auf die Wertung von Kutzi. Vorabwertung von ihm war gut. Mal gucken, was er dann so nach ein paar Spielstunden oder ein paar Wochen dazu zu sagen hat. Ich werde mir das Spiel mit Sicherheit zulegen.
Auf jeden Fall. Also, sind wir mal gespannt, werden wir euch auf dem Laufenden halten. Wir wollen natürlich auch noch kurz auf Money in the Bank schauen, denn das findet ja am kommenden Samstag statt. Samstagabend, 21 Uhr, meiner Zeitrechnung nach, müsste das Ganze losgehen. Und wir wollen mal auf die Karte schauen. Das Tippspiel werde ich wahrscheinlich morgen früh einstellen oder sowas. Samstag, Nachmittag spätestens ist es online.
Wir gehen davon aus, dass da kein Match mehr dazukommt. Also 7 Matches sind jetzt auf der Karte.
Ganz genau. Ganz genau. Wir gucken mal drauf. Ja. Wir haben Gunther gegen Matt Riddle. Da geht es um den IC-Title. Wir haben Ronda Rousey und Shayna Baszler, die ihre Tag-Team-Titel, Damen-Tag-Team-Titel verteidigen möchten gegen Liv Morgan und Raquel Rodriguez. Wir haben den Bloodline Civil War. Das ist ein Tag-Team-Match zwischen Roman Reigns und Solo Sikoa auf der einen Seite und den Usos auf der anderen Seite. Wir haben Seth freaking Rollins, der seinen World Heavyweight-Title gegen Finn Balor verteidigen möchte. Wir haben Cody Rhodes gegen Dominic Mysterio und wir haben natürlich die zwei Money-in-the-Bank-Matches. Das Money-in-the-Bank-Match der Damen ist bestückt mit Zelina Vega, Becky Lynch, Zoe Stark, Bayley, Io Sky und Trish Stratus. Und das Money-in-the-Bank-Match der Herren ist bestückt mit Ricochet, Shinsuke Nakamura, LA Knight, Santos Escobar, Butch, Damian Priest und Logan Paul.
Eine vollgepackte Karte, also Money in the Bank Matches, die gehen auch immer so ein bisschen, ne? Von daher finde ich es ganz gut, 7 Matches passt, da ist kein wirklich schlechtes Match dabei. Ja, gut, das Damen-Tag-Team-Match macht auch irgendwo Sinn, Liv Morgan, die natürlich verletzt war, jetzt wieder relativ fresh ist, schnell wieder genesen wurde. Sie und Raquel Rodriguez haben die Titel nie verloren, deswegen hier das Rückmatch. Gunther-Match in UK ist natürlich auch immer geil gegen Matt Riddle, freue ich mich drauf. Bloodline Civil War angesprochen, top. Seth Rollins gegen Finn Balor, das hatten wir schon damals, ne, freue mich auch drauf. Cody gegen Dom, wird lustig, die beiden Money in the Bank Ladder Matches machen immer Spaß, ne? Also da freue ich mich drauf. Ich freue mich auf die Crowd. Bin gespannt, ob die genauso gut drauf sind wie beispielsweise dieses Clash at the Castle in Wales. Da waren sie nämlich verdammt gut drauf. Auch bei eher so belanglosen Matches. Denn das macht natürlich schon was aus. Ne? Das ist schon sehr, sehr aufwertend, wenn die Crowd heiß ist und abgeht. Von daher, vielleicht gibt's ein, zwei Überraschungen. Randy Orton angeblich auch wieder fit, könnte hier auftauchen. Andrew McIntyre könnte hier auftauchen, aber wir wollen hier nicht zu viel verraten. Zu tippen ist es nicht ganz so einfach. Mhm. Von daher.
Mir fehlen 5 Punkte. Ich brauche 5 Punkte, muss ich aufholen, auf den Wolfman, der aktuell vor dem Duffman und dann irgendwann auf kommen dann Nico Man und der Dennis Man. Also 5 Punkte muss ich aufholen,
um mich an die Spitze zu setzen. Außenseiter-Tipps.
Ja, ich mache einfach die Profi-Tipps, weil in meinem, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, in meinem privaten Money-in-the-Bank-Tipps-Spiel, da bin ich nämlich ungeschlagen.
Also ich würde zum Beispiel bei den Männern ganz klar Santos Escobar tippen, bei den Frauen
das ist einer der Favoriten, ja.
Selina Vega und
jetzt sagst du es noch so, warte mal ab. Winnie Mac hat ja zuletzt wieder das Ruder komplett übernommen und gruselig. Hat ja die Shows alle umgeschrieben und so weiter.
Gruselig.
Warte mal ab. Dicht? Baron Corbin gewinnt den Koffer am Ende wieder.
Oh Gott, Baron Corbin hatte gerade die Chance auf den NXT-Title, da muss ich mich nochmal entschuldigen. Gold Rush ist das Stichwort. Nächste Woche wird das Raw Underground Match bei NXT stattfinden. Oh mein Dann Gott. Gibt es die Präsentation. Na, da muss ich natürlich noch abwarten. Ich dachte, das wäre diese Woche, wenn ihr die zugehört. Nächste Woche ist es endlich soweit. Auch unser Freund, wie heißt er noch gleich? Gabe Stevenson?
Gable Stevenson.
Der ist ja auch gerade bei NXT zugegen, denn sein Bruder, glaube ich, ist auch ein Catcher dort, Damon Kemp oder sowas, und der tritt gegen irgendwen anders an in so einem Raw Underground Match und er bekommt gerade auch On-Air-Time. Mehr schlecht als recht, aber er muss ja irgendwie so allmählich in das Geschehen, in das Wrestling-Business eingeführt werden, nachdem man ihn wann angekündigt hat? Vor
zwei Jahren? Letztes Jahr oder vorletztes Jahr wurde er gedraftet und sowas, ne?
Also ja,
das
ja,
hat ja alles
ja,
nichts
ja.
gegeben.
Ja, mal gucken, ich halte euch da auf dem Laufenden. Ein Tipp noch von mir, Dennis, für dein Tippspiel Gunther gegen Matt Riddle, würde ich sagen.
Ich sehe hier einen Titelwechsel.
100% Matt Riddle.
Also, sind wir sehr gespannt. Denkt dran, die Tippabgabe ist dann natürlich auch, also wenn die Main-Show um 9 losgeht, würde ich wahrscheinlich 19.59 Uhr sagen, falls doch eins der Matches irgendwie in der Pre-Show oder sowas stattfindet. Ne? Also, ihr habt's hier zuerst gehört, Samstag 19.59 Uhr. Tippabgabeschluss. Und wer die Möglichkeit hat am Samstagabend, der schaut einfach mal rein. Ne? Der holt sich ein paar Chips, der holt sich ein Bierchen oder eine Eine Johannisbeerschorle, ja, oder eine Spezi. Das können wir, glaube ich, jetzt schon mal ankündigen, Nico, denn du hast mir einen Bericht geschickt. Es gibt jetzt auch Krombacher Spezi. Oh, ich habe gelesen, unsere Freunde von Riegele haben das lizenziert. Und also auch an Krombacher. Und wir werden, ich weiß nicht, ob wir es jetzt demnächst irgendwann machen oder ob wir es uns für die Weihnachtsgala aufheben, wir werden die große Spezi-Blindverkostung machen, weil du gesagt hast, dein Paulaner Spezi, den schmeckst du raus.
Absolut, ich bin Spezi-Spezialist, ne? Ich bin Spezi-Spezialist, also da kannst du mir...
Spezialist?
Spezialist, ganz genau. Da kannst du mir eine Spezi vorsetzen, auch eine selbstgemischte, keine Ahnung, das erkenne ich. Ne? Ich erkenne meine Paulaner Spezi, die von Krombacher war übrigens auch in Ordnung, kommt aber nicht an die Paulaner Spezi dran. Aber diese Krombacher Spezi hat mir noch nicht das Leben gerettet, aber den Tag versüßt, denn am Sonntag, als wir aus Stralsund nach der glorreichen Hochzeit zurückgefahren sind, morgens, ne? Du musstest ja schon vorweg losfahren, weil du ja noch arbeiten musstest an dem Sonntag. Du bist ja, glaube ich, um 8 Uhr schon gefahren, wir erst um 10:45. Leichte Verkaterung hatte ich noch nach 4,5 Stunden Schlaf. Aber diese eiskalte Krombacher Spezi, ich habe die getrunken am Bahnhof, Dennis, und ich war danach, wow, 5 Minuten später, top. Ich war fit wie ein Turnschuh.
Ich kann dir gleich mal ein Video kurz einspielen. Also nur den Sound. Denn wir sind ja, also diese Hochzeit von Candy, meiner Nachbarin, amtierende deutsche Meisterin, der Hobbybrauer, hat in Stralsund in der Brauerei geheiratet. Es war ein fantastisches Fest. Das Problem war nur, es war warm. Also es war jetzt nicht 40 Grad, aber es war gute Mitte 20 Grad. Und wir hatten so einen Durst. Nicht, weil wir Alkoholiker sind, sondern einfach, weil es so warm war. Und wir natürlich auch da im Anzug.
Und morgens um 10 hatten wir auch schon Durst.
Ne? Da hatten wir auch schon Durst. Und irgendwann haben wir festgestellt, also ich glaube, ich war der Erste, der es ausgesprochen hat. Ich erinnere mich noch ziemlich genau. Ich habe zu dir gesagt, Nico, ich kann jetzt kein Bier mehr trinken. Ich werde davon gar nicht besoffen. Weil man hat so viel getrunken, aber auch so viel wieder ausgeschwitzt. Das hat gar keinen Sinn gemacht. Der ganze Körper bestand nur noch irgendwie aus Flüssigkeiten. Das heißt, wir haben dann gewechselt auf Gin Tonic. Und auch da wird nochmal irgendwie easy 12 Gin Tonic getrunken. Und wir jetzt, glaube ich, an dem Videoeinspieler, den wir auf dem Heimweg um 3.41 Uhr, also auf dem Weg von der Brauerei zum Hotel aufgenommen haben, hören werdet. Es war auch wirklich niemand, auch nur annähernd besoffen. Ich spiele das mal ein. Ja,
Reinhold.
Ich habe mich gewundert, dass nicht irgendwann die Anwohner, es bleibt noch 5 Sekunden. Ich habe mich nur gewundert, weil wir haben, ich glaube, wir sind 35 Minuten locker gelaufen.
War ein bisschen länger als gedacht, ne?
Und ich habe mir dann nur gedacht, jetzt gleich ruft irgendeiner der Anwohner hier die Polizei. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass jetzt gleich die Polizei kommt, einmal kurz fragt, was hier eigentlich los ist. Zwei Damen im Abendkleid, drei Männer im Anzug. Was da eigentlich jetzt genau Phase ist. Aber es war ein guter Abend. Ich habe gehört, ich habe auch eine Nachricht von Reinhold gekriegt, der mir dann schrieb, Julia und ich fast gerade im Bahnhof gekotzt. Und dann sage ich, Moment, in Stralsund noch oder schon wieder in Hamburg? Dann, nee, schon in Hamburg. Der Zug hat so geschlenkert. Jo. Ich sag, daran wird's gelegen.
Ja, Reinhold hat ja noch irgendwie sich einen Weizen getrunken da.
Na, alkoholfreies, hat er mir gesagt.
Aber alkoholfrei.
Er hat mir ein Bild geschickt und sagte, wäre ein alkoholfreies
gewesen. Ah, guck mal, er sagte nämlich, er hat es getrunken und hat es dann relativ schnell ausgeschwitzt und wurde dann immer weißer im Gesicht. Hat auch irgendwie kein Wasser getrunken, nichts. Und ich hab den noch nie so weiß gesehen. Als wir ausgestiegen sind, hat er noch so einen McDonald's-Kaffeebecher in der Hand gehabt, falls er sich übergeben muss.
Ich freue mich drauf, denn bald steht ja schon...
Nichts passiert.
Bald steht ja schon, nächsten Monat ist es soweit, da steht unser 11-jähriges Männerabend-Jubiläum an. Samstag, der 15. Juli. Ich glaube, es sind noch irgendwie drei Tickets sind noch irgendwie verfügbar. Also wer damit dem Gedanken spielt, dabei zu sein, es gibt noch drei Tickets.
Das sind die ersten drei Tickets, ne? Die kosten, glaube ich, 1.000 noch was, ne?
Die kosten 1.000 Euro. Dann ist es ausverkauft. Ja. Ich verlinke es euch, könnt ihr dabei sein. Und wir haben heute auch schon mal die Biere mehr oder weniger finalisiert. Also Nico weiß schon, das Konzept ist ja, es wird 6 Biere geben, eine Blindverkostung. Und jeder Teilnehmer von uns vom Männeramt schickt ein Bier ins Rennen. Da ich das Ganze organisiere, weiß ich jeweils, was die Biere sind. Aber zum Beispiel Bier 1 weiß dann nur Person X. Ich verrate natürlich noch nicht, wer das ist. Und ich und Bier 2 weiß dann Person Y und so weiter und so weiter. Das heißt, Nico weiß schon, welches Bier er ins Rennen schickt. Er weiß aber natürlich nicht, welche Biere die anderen ins Rennen schicken. Und keiner außer mir weiß, welches Bier Nico ins Rennen schickt. Also das wird richtig, richtig gut.
Und es kann auch sein, dass ich selbst Spaß
habe. Ich wollte gerade sagen,
vergesse, ne? Welches Bier ich ins Rennen schicke. Das kann alles passieren.
Das kann alles passieren. Das wird eine riesen Gaudi. Und da freuen wir uns schon sehr drauf. Das wird die große Party im Juli sein. Dann habe ich schon gehört, im August soll es eine Party, das ist das 15-jährige Hochzeitsjubiläum von unserem guten Freund, dem Henne. Ne, erinnert euch noch an das legendäre Video Henne muss mit. In dem Fall müssen wir zum Henne, nämlich das nach Lüneburg. Das ist im August. Da werden wir auch, glaube ich, eher nicht noch an die Feier vom letzten Jahr. Es war so, das war der heißeste Tag des Jahres. Ich bin gar nicht vom Fass weggegangen. Ich habe auch da ungelogen mein Körpergewicht im Bier getrunken. Aber es ging nicht. Nicht war auch da wieder. Nicht, weil wir Alkoholiker sind, sondern weil es einfach so brutal heiß war.
Es gab auch nichts anderes, ne? Es gab auch einfach nichts anderes.
Und Dennis,
auch im August, ist es auch im August, Bier im Garten.
Oh nein, Jahr. Das verdammt.
Auch wieder im August.
Oh, die Feiern kommen jetzt im Zwei-Wochen-Rhythmus und das
macht
natürlich großen, großen Spaß. Was nicht im Zwei-Wochen-Rhythmus kommt, sondern im wöchentlichen Rhythmus, das ist natürlich Reds. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann können wir uns vielleicht auch, oder können wir euch vielleicht auch schon langsam sagen, wann denn dieses Datum für die große Goldübergabe ist. Und dann demnächst, wenn dann wieder diese Forbes-Liste rauskommt mit den 100 reichsten Menschen der Welt, dann werden Nico und ich da auch auftauchen. Denn dann haben wir den ganzen Keller oder in Nikos Fall die ganze Dose Krombacher voll mit Gold. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Ich sag viel Spaß bei Money in the Bank, www.kicktipp.de/WWE. Am Samstag, 19.59 Uhr, ist Tippabgabeschluss. Und dann hören wir uns nächste Woche hier wieder. Ich sag tschüss, bis dann.
Das wird so gut. Ich freue mich auf das Gold. Ich freue mich auf das Gold und werde Otterpol morgen nochmal richtig hart auf den Sack gehen. In diesem Sinne, lieber Dennis, liebes Reds Universe, lasst es derbst krachen. Bam.
Zip.